soy uno de los mejores abogados de la ciudad, pero cuando mi mujer empieza a discutir conmigo, estoy perdido.
Es abuelo, parecada, parecada.
¿Y Andrés, sabes que yo estaba en Barcelona?
No, vale. Comprende, por favor. Ein bisschen abgeglitten.
Das ging mir aber die ganze Zeit auch so. Wenn ich in Italien bin, dann spreche ich immer Spanisch. Jetzt war ich in Spanien seit vielen, vielen, vielen Jahren wieder und immer wieder Buongiorno und no, buenos dias oder sowas.
Ja, eben.
Also ich bin ja letzte Woche, ich war eine Woche in Barcelona.
Und dann möchte ich dich jetzt auch gerne direkt so ein bisschen hochnäsig korrigieren. Dann warst du ja gar nicht in Spanien, sondern in Katalonien.
Catalunya, sí, Parque de Catalunya. Ja, und auf Speisekarten war manchmal auch auf Katalanisch dann, stand dann das. Ne? Aber es ist für mich kaum lesbar, da ich ja in der Schule Spanisch gelernt habe, auch auf meinem vierwöchigen Aufenthalt in Las Palmas.
Wo war das? Las Palmas? Las Palmas Spanien oder Las Palmas
das, was? Ja, das waren die Kanarischen Inseln. Da war ich einen Monat auf dem Colegio Alemán mit dem Herrn, auch wenn mir der Name noch einfiel, Herr Gröngötz, ich weiß es gar nicht mehr, wie hieß der
das macht
noch?
Bestimmt auch Spaß für die spanische Zunge.
Ja, damals war es ja so, dass vielleicht heute noch so, wenn du als deutscher Lehrer ins Ausland gehst, verdienst du doppeltes Gehalt, haben sie uns gesagt. Also,
ach was?
Ja, ich komme nicht mehr auf den Namen, ich sehe ihn
aber
vor
der war,
mir.
Moment, der war dann da, also der hat immer auf Gran Canaria gelebt und ja. Hat da halt die internationale Schule gemacht oder?
Ja.
Ah, okay, also der war jetzt nicht einfach nur für deine Zeit
nein.
Oder so mit Schüleraustausch mäßig.
Grönbold, glaube ich, hieß der und der hatte einen bekannten Freund oder Kollegen, wie auch immer, in unserer Schule und dann kam halt dieser Kontakt zustande. Aber genug davon, ich erzähle jetzt mal etwas, ich habe eine kleine Sprezzatura-Reise gemacht,
ja.
Nämlich bin ich mit dem Zug von Köln über Paris nach Barcelona und wir beide haben noch überhaupt gar nicht darüber gesprochen. Und
noch
das ist das Schöne daran, wir sind ganz, ganz frisch.
So. Nein, denn kleiner Blick hinter die Kulissen. Die Episoden, die ihr die letzten zwei Wochen gehört habt, haben wir hintereinander aufgenommen.
Ja. Und ihr habt es nicht gemerkt.
Und wir sind gar nicht in einem Café, sondern in einem Zoom-Call.
In einem Riverside. Wir treffen uns an der Riverside.
Yes.
Also, es war an einem Samstag um 8.44 Uhr, da stieg ich zusammen mit Richard in ein SNCF TGV, glaube ich, erste Klasse, von Köln nach Paris.
Und jetzt beschreib uns den mal ein bisschen, denn ich habe ja Bilder gesehen und ich konnte das ja gar nicht glauben. Ja.
Es war so ein bisschen so wie so ein Harry Potter Zug.
Ja.
Also es waren sehr dunkelrote Polstersessel.
Aber ich hätte jetzt eher gesagt, wie in so einem Wes Anderson-Film sah das so ein bisschen aus, so Darjeeling Unlimited oder so.
Ja, und es war dann auf einmal total random, dann so Glas, aber auch nicht so wirklich, dass da irgendwelche Abteile abgeteilt wurden mit dem Glas, sondern einfach so Durchgänge und rechts und links war dann Glas, also akustisch war das immer noch ein Raum. Und also wir haben uns dann hingesetzt und es waren breite Sitze, waren zwei Steckdosen.
Breit und hoch sahen die aus. Also da hätte ich sehr bequem gesessen.
Ja, allerdings hatte ich mir im ersten Wurf mehr darunter vorgestellt.
Ah, okay.
Dann setzten sich, also der Zug war recht gefüllt, war nicht überfüllt und es war ein Mann da, der hat es geschafft, die 3 Stunden Zugfahrt komplett einen Monolog zu halten. Also er hat 4 Leute zugetextet mit völlig, also seltsamen Themen. Es ging um Geschichte, es ging um.
Ach, aber der hat mit Leuten im Zug geredet.
Ja.
Interessant.
Also es war ja an einem Samstagmorgen, ne, so Vormittag, ne? Also der hat einem Nachbartisch die Welt erklärt. Und
aber so, wie kommt man dazu? Also irgendwann bist du im Gespräch drin, dann kannst du ja auch nicht sagen, jetzt halten sie endlich den Mund, wir wollen jetzt
nicht stehen. Die saßen halt alle zu viert da und schauten ihn an. Ich wusste in dem Moment noch nicht, gehören die zusammen oder nicht. Die sind dann aber alle zusammen ausgestiegen sie sind in Brüssel ausgestiegen. Sie sind nicht bis Paris gefahren. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ein Aufatmen ging durch den Zug, als sie dann raus sind. Und er hat so laut, weißt du, so laut.
Mhm.
Es war zwar nicht sehr dumm, was er gesagt hat, aber es war. Ich wollte es einfach gar nicht wissen.
Ja, es ist, weißt du was, an sich, das ist ja der Wunsch, den ganz, ganz viele immer so nostalgisch äußern, so, jetzt sitzen alle da und starren in ihr Handy, so als ob früher irgendwie in den 70er Jahren die Leute irgendwie so, hallo, ich komme gerade von einer Geschäftsreise aus Tokio zurück, soll ich Ihnen mal was über das ferne Japan erzählen? Ja, ja. Das war ja auch nicht so.
Was mir gefallen hat, also Eurostar ist der Zug, dass die Englisch mit französischem Akzent gesprochen haben, das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Was ich aber auch festgestellt habe, in der ersten Klasse triffst du öfters Menschen, die sich nicht gerne etwas sagen lassen.
Ja.
Also nicht, dass ich den Leuten etwas sage, aber das sind Leute, die sind sehr meinungsstark. Mhm. Deshalb, glaube ich, wäre es auch nicht angebracht gewesen, dem jetzt zu sagen, können Sie mal ein bisschen ruhiger sein?
Nee, ist die Entscheiderklasse. So.
Ganz genau. Ja, genau, da sitzen die Alphas und die Alphas lassen sich nicht sagen. Ne?
Ich fahre ja tatsächlich sehr, sehr viel Zug, jetzt nicht Eurostar, sondern dann in der Regel doch ICE innerhalb Deutschlands. Und ist auch, also erste Klasse ICE, da ist nicht viel mit Frauenquote. Da sind schon auch Frauen, ist aber sehr, sehr stark männerlastig. Und wo du fast immer 100% Männer hast, es gibt ja in größeren Bahnhöfen gibt es ja meistens noch eine DB-Lounge. Ja. Das ist dann so, da gibt es dann Zeitungen, kannst du einen Kaffee trinken oder eine Cola. Und in größeren Bahnhöfen wie jetzt Frankfurt am Main, also wirklich so den ganz, ganz großen Städten oder Berlin oder so, da gibt es dann nochmal, also da darfst du schon nur mit einem Erste-Klasse-Ticket rein oder du musst es halt eben dazu kaufen. Und dann gibt es aber nochmal die DB-Lounge Premium. Also in den DB-Lounges gibt es auch nochmal unterschiedliche Klassen an ganz großen Bahnhöfen. Und da kommst du dann wirklich auch nur mit so Sachen wie Bahncard 100 oder du hast irgendwie so ein Punkte-Gold-Level oder sowas erreicht. Ja. Und da kann ich dir sagen, ist also 99% Männer nur.
Ja.
Und da gibt es dann auch Alkohol zu trinken und warme Speisen.
Und was mir auch aufgefallen ist, auf den 4 Fahrten, die ich ja dann insgesamt gemacht habe, immer wieder Querelen wegen der Reservierung. Also es ist mir nur in der ersten Klasse aufgefallen. Also ich bin ja auch in Deutschland ein paar Mal erste Klasse gefahren und jedes Mal immer wieder, Sie sitzen auf meinem Platz. Nein, das kann nicht sein. Und also irgendwie schaffen die es nicht, sich auf die richtigen Plätze zu setzen.
Daran schließe ich gleich noch eine Fragestellung an. Mhm. Ich verstehe es ja sogar, wenn jetzt der Zug wirklich richtig voll ist. Habe ich auch schon erlebt, wenn du irgendwie so freitags aus Berlin zurückfährst, dann kann es dir wirklich passieren, dass du in einem Zug bist, der komplett ausgebucht ist. Mhm. Und wenn du dann kommst und hast dir irgendwie eine Sitzplatzreservierung gemacht und so, dann verstehe ich es auch, wenn man dann zu einer Person sagt, ey, Entschuldigung, Sie sitzen hier auf meinem Platz. Ja? Hier, ich habe das reserviert. Aber wo ich das regelmäßig, wenn ich von Düsseldorf zurückfahre, wenn ich Glück habe, kriege ich einfach einen ICE, der weiter nach München fährt. Herrlich. Immer toll, ja, immer beste Laune. Wenn ich Pech habe, kriege ich einen, ich fahre ja dann bis Frankfurt Flughafen nur, einen, der nach Stuttgart fährt. Immer ist irgendwas, Jasmin. Mhm. Immer gibt es den Moment, du bist in einem fast leeren Abteil, wo dann eben einfach eine Frau oder ein Mann vor einer Frau oder einem Mann steht und sagt, entschuldige Sie, ich hier, und dann immer gleich schon den Zettel und drauf zeigen. Mhm. Ja, Sie sitzen auf meinem Platz. Ja, kriege ich jetzt auch nicht gut hin, den Dialekt, den kann ich leider nicht so gut. Ja, aber ich hasse den auch. Ja. Ich hasse es, den zu hören. Und und dann gucken sich die Leute auch um, wenn die dann nicht auch aus Stuttgart kommen, ansonsten geht die Diskutiererei los, dann gucken die sich auch um und denken sich, und ich sehe in dem Blick einfach nur, aber bis auf den Mann da drüben mit den Locken und dem Schnurrbart, der uns die ganze Zeit schon anschaut und filmt, während wir diesen Dialog hier führen, ist jeder Platz hier frei. Ja. Aber nein, das ist mein Platz. Ja. Okay. Ja.
Also,
Moment, Fragestellung hätte ich noch kurz. Ja. Dann sind wir gleich wieder im Zug. Ja. Im Kino.
Genau daran habe ich jetzt gerade gedacht.
Im Kino.
Ja.
Ich kann das gar nicht nachvollziehen, Jasmin.
Was kannst du nicht nachvollziehen? Dass man sich auf seine reservierten Plätze setzt.
Wenn da wirklich jemand kommt, und weißt du was, wenn es dein Platz ist und du möchtest da gerne, und du hast dir den toll zentriert und sowas gebucht, und es ist einigermaßen voll, alles okay. Ich setze mich auch nach Möglichkeit auf meinen Platz. Aber ich habe das schon erlebt, die ganze Reihe frei, nur ich sitze da, ich gehe ja häufig auch alleine ins Kino, und die Person setzt sich dann direkt neben mich. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Das ist mir noch nie passiert.
Na gut.
Aber was ich jetzt gedacht habe, was du sagst,
ja.
Also ich bin ein Verfechter, dass ich mich dorthin setze, wo ich reserviert habe.
Ja.
Im Kino habe ich das schon erlebt, dass da Leute sagen, hä, da sitze ich aber. Und dann muss ich als Platzanweiserin denen helfen, ne? Um denen helfen, ihren Platz zu kriegen, weil das ist ja für die unangenehm.
Als du im Kino gearbeitet hast, meinst du?
Nee, ich gehe einfach privat hin und
privat einfach ein bisschen ehrenamtliche Platzanweiserin. Ich liebe Film. Ja, und
dann, weißt du, und dann passiert es einmal, dass ich eine Viertelstunde damit beschäftigt war, Leute von ihren Plätzen zu verweisen, weil die, ne? Und dann haben die gesagt, wir sitzen aber hier, weil unsere Plätze belegt waren. Und dann gehe ich dann dorthin. Und dann sagen die, ja, wir sitzen auch hier, nur weil unsere Plätze belegt waren. Und dann gehe ich dann dorthin. Und so war das wie ein Puzzlespiel. Mhm. Also nur, weil irgendwelche Leute angefangen haben, sich falsch zu setzen, mussten die anderen dann auch alle ausweichen. Und weil sie sich geniert haben zu sagen, kann ich mich da vielleicht hinsetzen, weil ich habe da reserviert, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Paris, wir kamen in Paris an. Es war ein Samstagmittag, 12 Uhr.
Wunderbar.
Und Paris Gare du Nord und unsere Weiterfahrt war 14:30 in Paris Gare du Lyon.
Ja.
Das ist ungefähr gefühlt 4,5 Kilometer voneinander entfernt. Es gibt 3 Varianten, wie man dorthin kommt. Es gibt die Variante Metro.
Mhm.
Die Variante Metro fiel aus, weil ich am Tag vorher ein Video gesehen habe, wo drin steht 5 Dinge, die du auf gar keinen Fall in Paris tun solltest, wenn du als Tourist kommst, und alle 5 hatten mit der Metro zu tun.
Ah, was?
Dann habe ich gedacht, ach nee, da habe ich jetzt keinen Bock auf die Metro. Dann habe ich gedacht, Uber. Aber dann dachte ich mir, mein Gott, jetzt bin ich in Paris, da hocke ich dann im Auto.
Mhm.
Und dann kamen wir dann an am Gare du Nord. Das ist nicht so die feinste Gegend, ein bisschen uselig.
Nein.
Und dann dachte
war ja
ich mir
im Übrigen auch der Bahnhof, wo mir dann gesagt wurde, nein.
Ich habe so oft daran gedacht.
Nein, hier ist das Eisentor und hinter dem Eisentor ist ein Mann mit einem Eisengesicht, der einfach nicht reagiert auf ein heulendes Mädchen und mich.
Das hat noch zu vielem Stress geführt, diese Erinnerung oder an deine Begebenheit.
Ja,
ne?
Gut. Ich hoffe, dass das bei allen Menschen, die hier zuhören, so ist.
Jetzt kamen wir also in Paris an und am Gare du Nord echt gewusel. Ich war ewig nicht in Paris, ne? Ich glaube, ich war in Paris letztes Mal, da warst du 3 Jahre alt oder so.
Und, was?
Oder 4.
Vor 6 Jahren.
Und dann schaute ich dann mich so um und zwar direkt gegenüber ist ein 25-Hour-Hotel, also sah gut aus. Aber altes Gebäude, ne? Natürlich alles alt.
Ja,
oben so
ein paar
Mädels
natürlich
auf der Terrasse, die sich gegenseitig fotografiert haben.
Toll, was
rechts
die Mädchen
dann
halt machen. Was sollen die sonst auch machen? Ja?
Und dann war dann halt Busse, Autos, Busse, Auto. Oh. Und da dachte ich so, oh nein. Und jetzt, wenn wir hier ein Uber bestellen, bist du verloren, weil bis der dann bei dir ist, geht eine halbe Stunde
vor allen Dingen Jasmin, der darf dich da gar nicht abholen.
Ach so.
Ne? Taxizone, ja, hier regelt der
Staat.
Ja,
da war keine
Staat.
Taxizone, da war Chaos.
Vor dem Bahnhof, die holen dich da nicht ab. Du musst dann irgendwie so eine Straße weiter mit dem Rollkoffer, klacker, ja.
Also ich hatte ja am Tag vorher noch bei Lederwaren Vögels in Köln einen schönen Koffer gekauft, weil ich hatte nämlich nur Riesenkoffer oder Minikoffer und ich wollte so eine gewisse Größe und habe dann einen neuen Koffer gekauft. Neue Koffer rollen gut, ne?
Ja.
Das liebe ich ja, wenn die so gerade rollen. Also nicht dieses Geziehrolle, sondern einfach so, das ist so bossmäßig. Du gehst gerade, stützt dich ein bisschen auf und läufst einfach mit deinem Koffer wie mit so einem Hund, läufst du da lang, ne?
Gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Ich bin auch wirklich überrascht, dass so das Prinzip. Also, ne, Koffer. Ging ja los mit dem Koffer, den muss dann der Richard einfach tragen, ja, ne? Oder ein Kofferträger oder riesige Kästen oder sowas. Dann irgendwann.
Man musste ihn tragen, ne?
Genau, und dann hattest du halt so einen Lederkoffer mit so Schnallen oder sowas und den musstest du dann halt eben hochheben und neben dir hertragen. Dann kam irgendwann mal jemand, das hatten meine Eltern dann schon. Ganz, ganz teuer war das auch tatsächlich, Reisegepäck früher zu kaufen. Und das
ist
war
heute auch noch teilweise sehr teuer.
Kann sehr teuer werden. Und da war dann, das war auch so ein Koffer, den man so hochheben kann. Da war dann aber so ein ganz kleiner Griff dran, den konntest du so rausklappen.
Raus im Samsonite war das. Unten waren an einer Ecke waren zwei kleine Rollen.
Ja,
den habe ich auch noch im Keller.
Schlacker.
Ja.
Das ist ja auch überhaupt noch nicht zu Ende gedacht gewesen.
Ja, kriegt so eine Unwucht, ne?
Genau, absolut. Und ja, für Leute wie mich, ja, runterbeugen, aua, ja, ne, und dann immer in die Hacken rein und sowas, ja, geht ja gar nicht, ja. Oder auch gerne, hat man dann auch gerne gesehen, da waren dann zwar 4 Rollen dran, aber dann hast du den wie so ein Hund so hinter dir hergezogen an so einer kleinen Kordel.
Ja, das hatte ich noch bis vor kurzem, ne, und dann ist manchmal auch der Arm nicht lang genug, ne, und das funktioniert nicht gut. Aber ich habe jetzt also ganz tollen, den ich so schieben kann oder
genau.
So. Ne?
Und da finde ich es dann auch erstaunlich.
Flutscht ohne Ende.
Trolli dann aber auch erstmal nur das 2-Rollen-System.
Ja.
ne, wo du den dann so kippen musstest und auch hinter dir her und auch immer in die Hacken rein und sowas.
Ja, ja, ja.
Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch noch eine Steigerung davon, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt das Beste. Du kannst den Koffer einfach so hinter dir herziehen, du kannst ihn aber auch so neben dir her schieben oder sowas. Du hast eine Ablagefläche noch oben drauf. Toll.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir erstmal hier aus dem Brennpunkt raus, ne, wo die ganzen Autos da rumstehen. Und dann sind wir einfach mal losgelaufen. Du musst einfach nur Richtung Süden laufen, Richtung Gare du Lyon.
Mhm.
Und dann sind wir gelaufen. Und dann sind wir gelaufen und gelaufen.
4 Kilometer mit den Koffern.
Jetzt hast du den Gag schon vorweggenommen. Wir sind tatsächlich die komplette Strecke gelaufen. Weil wir wollten ja eigentlich so ein bisschen vorlaufen, um dann ein Uber zu nehmen.
Ach so, ach so.
Und dann sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen. Ne? Und dann Blick auf die Uhr. Maps, Google sagte, 1,5 Stunden brauchst du. Und dann haben wir gedacht, mein Gott, dann laufen wir jetzt einfach. Ne? Weil wir sitzen den ganzen Tag noch im Zug, dann können wir ein bisschen laufen.
Aber weißt du was, Jasmin? Genau darum habt ihr zwei nämlich auch schon silberne Hochzeit gehabt. Weil da sind wir jetzt an einem Punkt, da kann die Ehe auch gut zerbrechen. Ja? Ne? Wir müssen jetzt da hin und sie dann immer nur, du weißt überhaupt nicht, wo es lang geht. Ich weiß sehr wohl, wo es lang geht. Und Koffer, klack, 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 Rolle bricht ab und sowas. Ja, 4 Kilometer. Ich habe doch gesagt, wir sollen ein Taxi rufen. Ja?
Nee, wir sind da schön gelaufen, rechts und links Fotos gemacht, Place de la Bastille vorbei. Und dann irgendwann, du hast uns ja Le Train Bleu empfohlen, ne?
Ui.
Und da hatte ich ja schon festgestellt im Zug, dass da also die nächsten 3 Tage alles dicht ist. Ne? Man hätte es natürlich auch einen Versuch ankommen lassen können.
Ich weiß. Ich war halt da letztes Jahr, seitdem ausgebucht, habe ich gehört. Ja, ne? Sich umgesprochen. Ja.
Sondern kamen wir runter und dann waren wir schon kurz vor Gare du Lyon und es war so vielleicht eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt. Und dann kamen wir an Joe Enanas vorbei, Cakes, und haben es gesetzt. Es war wie so ein bisschen die fabelhafte Welt der Amelie, Puppenstube, Teestube, wunderschön. Habe ich, glaube ich, ein Croque-Monsieur mit Salat oder so, also irgend so was Herzhaftes gegessen.
Das ist ja auch das Tolle, in Paris kannst du eigentlich dann überall ganz anständig auch irgendwie was essen, ein Glas Wein trinken oder ein Kaffee oder sowas, ja. Und dann ist das schon auch ganz in Ordnung. Ja,
ja. So, und dann war es dann soweit und wir dachten, aha, okay, der Zug startet in 15 Minuten.
Mhm.
Laufen wir mal jetzt los, ne? Gehen wir mal los, haben dann bezahlt, sind dann vorne hin. Also es war 5 Minuten zu Fuß zum Gare du Lyon.
Und in 15 Minuten fährt der Zug?
Genau, und wir kamen dann rein in den Eingang und stellten fest, oh, der ist ja ganz schön groß, dieser Gare du Lyon.
Ja.
Wir mussten abfahren auf Plattform D.
Ja.
Und wir waren jetzt in einem großen Halle und da waren einfach nur Zahlen, da waren gar keine Buchstaben.
Ja.
Ne? Et je ne peux parler français. Et je, gelaufen zu einem irgendeinem Typen.
Ja.
Mit einer Uniform hinter diesen abgesperrten Gleisen. Pardon, où est le plateforme D? Und er sagte, dans une autre halle, là-bas, ne? Und dann so weit Handbewegung gemacht. Gottes Willen, ja?
Oh,
und
oh.
Ich den Koffer und dann aber auf Trab, ne? Also wieder wie meine Reitlehrerin Renate immer sagt, T-Rap. Und dann sind wir im T-Rap, sind wir dann die ganze Halle runter und dann links rüber.
Sag das nochmal wieder, Reitlehrerin.
T-Rap.
Also ich weiß nicht, was jetzt gerade...
Statt Trab.
Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber als du das eben gesagt hast, kam aus deinem Mund so ein Like-Daumen rausgeflogen.
Das habe ich auch gehört, dass es sowas vielleicht jetzt gibt. Na, also wir rannten und rannten und rannten, ne? Und dann kamen wir an diese ominösen Sperrteile da, ne?
Ja.
Das sind ja so Metallteile mit so kleinen Glasdingern davor. Das gab es dann auch in Barcelona. Und dann kam was. Das war wie so ein Albtraum. Ich kann es gar nicht beschreiben.
Ja.
Wir hatten ja die Tickets einmal online mit den QR-Codes und nochmal, weil wir sind ja ältere Herrschaften, nochmal ausgedruckt. Nochmal dabei.
Auf,
ne?
auf dem Tintenstrahldrucker zu Hause. Den gab es günstig bei der Kreissparkasse, wo ich gelernt habe.
So, und dann standen wir davor. Und jetzt hatten wir ja, Moment, lass mich lügen, ich glaube, wir hatten ja 8 QR-Codes.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen zu paniken. Weil
der
Zug stand da, der war schon und dann dachte ich so, oh mein Gott, in meinem Handy, QR-Code, was? Nee, das ist Paris, Barcelona.
Oh nein.
Das ist
und wir reden ja hier wahrscheinlich auch davon, dass da jetzt nicht ne, fairerweise bei mir, als ich den verpasst habe, 2 Stunden später bin ich dann halt mit dem nächsten Zug nach Frankfurt gefahren.
Das war der letzte Zug nach Barcelona und am nächsten Tag fuhr keiner nach Barcelona. Ja. Ne? Also ich hatte den bezahlt und es war auch schon ausgebucht. Ich hatte im Januar gebucht und es war klar, es gibt keinen mehr, den ich kaufen kann. Ich muss in diesen Zug. Ne? Und dann echt so, mein Gehirn ist explodiert. Und dann griff der Richard einfach nach diesen Blättern, nach diesem Papier.
Ja.
Und dann QR-Code und rein sind wir, ne?
So, und das ist nämlich auch der Grund, warum ihr seit bald 26 Jahren glücklich verheiratet seid. Weil ihr euch in solchen, weil weißt du was, ich wette, es gibt auch den umgedrehten Fall. Ne?
Klar, natürlich.
Ja, wo
dann halt der Richard irgendwie,
genau. Und wo du dann einfach so, warte, komm, hier, ich mach das.
Ne? Ja, ja.
Tolles Paar.
Ja, und dann kamen wir dann an den Zug und dann habe ich dann, da weiß ich gar nicht, ob ich es gut fand oder nicht, festgestellt, dass es da 2 Stockwerke gibt und dass wir im oberen Stockwerk sitzen.
Ja.
Und da dachte ich so, oh Gott, wenn wir kippen, dann, ne, also so Gedanken hat man halt. Ja, man, so Gedanken hat man doch halt, ne?
Wenn der 80.000 Tonnen Zug auf einmal irgendwie einen Backflip macht oder so.
Tja, man weiß nicht, ne? Auf jeden Fall saßen wir dann oben. Es war jetzt leider kein Rundumblick wie im Glacier-Express in der Schweiz, aber man konnte trotzdem rausgucken, sondern saßen wir dann da. Und es waren ja dann 6 Stunden 45 Minuten. Und ich hatte schon wohlweislich bei Netflix mir was runtergeladen, weil ich wusste ja nicht, wie das WLAN geht. Und siehe da, das WLAN ging gar nicht. Also ich glaube, ich hatte 1 MPS oder sowas. Katastrophe. Also hätte sich darauf verlassen, dass der WLAN ist, vergiss es.
Kamen auch keine Nachrichten mehr.
Es kam gar nichts mehr. Aber ich guckte dann auf Netflix eine Crime Scene Berlin Serie. Die fand ich wahnsinnig gut. Und dann, irgendwas habe ich noch geguckt. Ich glaube, Computer Reality Stars. Also irgendwas noch für mein Special Interest.
Ja.
Und dann kamen wir auch schon in Barcelona an. Was es aber noch gab in diesem Zug, also der fuhr dann über Montpellier, Nîmes, Perpignan, so verschiedenste Sachen.
Wie lange wart ihr unterwegs insgesamt? Köln, also Tür zu Tür? Köln-Barcelona?
Tür zu Tür, 8 Uhr morgens bis 21.30 Uhr.
Okay, also das ist eine ganze Menge. Ne?
Ja.
Aber man muss ja halt eben auch mal sehen, was man dann dafür bekommen hat, nämlich unter anderem halt eben noch ein schönes Mittagessen in Paris.
Genau.
Wo man ja halt eben einfach sagen muss, klar, mit dem Flugzeug wärst du halt natürlich irgendwie um 14 Uhr im Hotel gewesen oder sowas, ja. Aber dafür dann am Flughafen, Sicherheitskontrolle, dieser ganze Kram und so.
Alles seine Pros und Cons.
Eben, ne? Also, und kein Mittagessen in Paris, kein schöner Spaziergang, ja. Kein Richard-Superhero-Moment, ja.
Ne? Ja, und dann kam halt in Barcelona an und da war total mildes Wetter und im Hotel, das wir hatten, da war hinten raus war der Garten und dann war dann dort, waren dann verschiedene Sonnenschirme aufgespannt, die dann innen, das ist jetzt das neue Ding, die sind innen so beleuchtet, ne, diese Skelette, also diese Speichen der Sonnenschirme sind beleuchtet, kann man jetzt auch bei Aldi übrigens kaufen, ne, da gibt es dann so Beleuchtung, ne. Und dann saßen wir da und es war einfach wunderschön, ne, Cocktail getrunken, ne, kleinen Salat gegessen und waren wir in Barcelona und dann ging es auch schon los. Da habe ich dann auch, also ich habe ganz viele Sachen gesehen in Barcelona. Es ist eine wunderschöne Stadt.
War ich ja noch nie, ne?
Also mein Klischee von Barcelona war halt immer pulsierende Partyzentrale. Das war jetzt nicht zwingend der Fall für mich, für meinen Tag. Ich fand es eine sehr kontemplative Stadt. Das Schöne ist, die haben vom Grundriss her ist es wie so ein Karo-Muster. Und die haben es so, dass immer wenn also eine Kreuzung kommt, dann würden ja normalerweise die Häuserblocks so 4 Ecken würden sich kreuzen. Das ist aber alles abgekantet, sodass du praktisch 8 Ecken hast. Aber so, ne, die schauen sich also an die Häuser. Du hast praktisch, wenn du nach rechts, links und nach hinten guckst, glatte Hauswände und nicht keine Ecken, die aufeinander zugehen. Also Feng Shui-mäßig fantastisch.
Ja, ganz nett. Ne? Öffnet es auch ein bisschen mehr.
Ja, und der Wind geht besser durch die Stadt. Das wissen wir ja auch. Ne? So große Städte mit hohen Häusern brauchen Einflugschneisen für den Wind, weil sonst im Sommer steht die ganze Luft. Und die haben so gefühlt, jede zweite Reihe ist verkehrsberuhigt oder ganz ohne Verkehr. Und da haben die tolle Bürgersteige, wo kleine Topfpflanzen stehen und Bänke und die Leute nehmen das alle an. Und was mir sehr aufgefallen ist, es gibt wahnsinnig viele Hunde in Barcelona.
Ach was. Aber dann Hunde mit entsprechenden Herrchen und Frauchen dazu?
Ja, nicht so, wie man früher das kannte, das auf der Autobahn, das weiß ich noch von früher, freilaufende Hunde auf der Autobahn und sowas. Ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ganz viele Hundespielplätze. wo du die auch freilassen kannst. Keine Häufchen, also sehr verantwortungsbewusste Pärchenfrauschen.
Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, wenn das Leute machen. Also ich kann es generell, ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal, wenn Leute ihren Müll auf die Straße werfen, das erschließt sich mir überhaupt nicht.
Und ja, das zivilisationsmäßig sollten wir eigentlich weiter sein.
Ne? Ja, und auch, also in der Stadt halt eben, ne? Und wo ja überall auch Mülleimer sind. Und wie du wirklich einfach so, in der Regel gehst du ja jetzt mit deinem Hund dann auch in der Gegend spazieren, wo du wohnst.
Das sollte man meinen, ja.
Und wenn man dann irgendwie so, ja, jetzt hat mein Hund hier irgendwie so ein Trümmer auf die Straße, auf den Bürgersteig gesetzt. Ja gut, vielleicht trete ich zwar morgen selber rein, aber ich habe jetzt einfach keine Lust, das wegzumachen.
Keine Lust, mich zu bücken, ja.
Und dann liegt das halt eben da. Mhm. Und ich kriege das hier auch regelmäßig mit und dann verteilt sich das ja halt eben auch so, bis dann irgendwann der Regen wegwäscht oder sowas, verteilt sich das dann halt eben einfach so über die ganze Straße, weil immer wieder jemand reintritt oder so.
Oh, ich weiß noch mal, ich bin mit dem Krakow mal nach Münster gefahren und vor der Abreise war hinter seinem Auto ein großer Scheißhaufen von einem Hund.
Jo.
Und den haben wir beide noch gesehen und dann haben wir noch gequatscht und dann sind wir beide hinten nochmal an den Kofferraum gegangen und dann, als wir im Auto saßen, hat es total gestunken und dann haben wir gemerkt, er ist reingetreten und wir hatten noch 4,5 Stunden Autofahrt vor uns. Bah.
Sollen wir einen kurzen Exkurs machen? Aber vielleicht endet der auch einfach schon damit, wenn ich dich nur frage, habe ich dir die Geschichte mit dem Graffiti im Hausflur schon erzählt?
Nee.
Also pass auf, ja. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Hier in Wiesbaden ist ja auch Einzugsgebiet Frankfurt. Und in Frankfurt gibt es auch den Fußballverein Eintracht Frankfurt. Mhm. Und Eintracht Frankfurt hat wirklich eine sehr, sehr starke Fanbase. Das sind die Ultras Frankfurt. Mhm. Ja. Und die Ultras Frankfurt haben ein wahnsinnig großes Graffiti-Chapter und die malen UF 97, Ultras Frankfurt 97. Mhm. Siehst du hier überall. Ja. Und ich sehe auch hier in meiner Wohngegend zunehmend Aufkleber, Tags, auch mal ein bisschen was Größeres und so, draußen auf der Straße, an Straßenlaternen. Und ich weiß, hier bei mir im Haus wohnt ein junger Mann, der ist Frankfurt-Fan. Woher weiß ich das? Weil der ganz, ganz häufig Mützen mit Eintracht Frankfurt trägt oder Trikots. Und das ist auch ein netter Typ. Ja. Irgendwann sonntags, ne, wir waren samstagabends noch schön was essen, kamen so um 11:30 nach Hause, sind einfach in die Wohnung reingegangen, sind schlafen gegangen, was man halt so macht am Samstagabend. Ja. Sonntagmorgens gehe ich raus, will Brötchen holen, gucke ich im Hausflur, also wir sind im Haus drin, nicht draußen, an die Wand, steht an der Wand, groß in Rot, UF 97. Mhm. Und ich denke schon, das darf ja wohl nicht wahr sein. Guck die Treppe runter und dann rekonstruiert sich sofort bei mir im Kopf der ganze Vorfall. Am Samstag hat er nämlich Frankfurt gespielt. In Frankfurt. Mhm. Ja. Da könnte ich mir eventuell vorstellen, ich kann es nicht beweisen, aber mal gucken, was du zu der Beweiskette sagst. Ja. Mhm. Es wohnt ja offensichtlich so ein junger Mann hier im Haus. Ja. Dann kam er vielleicht vom Spiel nach Hause, vielleicht ein bisschen was getrunken. Ja. Mhm. Ich komme ja auch aus dem Graffiti. Ich weiß, wie viel Spaß das macht, so ein bisschen auch mal rumzuschmieren und so. Dann ist er halt so im Haus, hat vielleicht immer noch Lust, ein bisschen rumzuschmieren. Und dann sahst du halt wirklich einfach draußen Haustür, da kam er an, da ging's los. Haustür innen drin, da ging's weiter. Hausflur hoch zu den Briefkästen, an den Briefkästen und dann an der Wand. Und dann ging das. Und dann habe ich auch gesagt, ey, jetzt gehe ich hoch. Und sag dem, ey, überstreich das mal besser sofort oder so. Ja, weil das war mit so einem Wachsmaler gemacht, Streaker heißen die. Und die gehen halt gar nicht mehr ab. Ja, die kannst du halt auch nicht abwaschen, dann wird es nur noch schlimmer. Ja, das ist schlimmer als ein Edding oder sowas, weil die dann noch mehr Streaker heißen die, weil die dann noch mehr so verschmieren halt eben.
Ja, so ölig halt auch, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann gehe ich halt eben hoch, der wohnte ganz unter dem Dach, ja, gehe hoch und sehe, oben rauf wird es noch schlimmer. Und über mir drüber wird halt gerade, die Wohnung wird kernsaniert, ne, wurden dann die Böden abgeschliffen und sowas. Und da ist aber dann die Haustür offen, da wohnt ja keiner drin, da gibt es auch nichts zu holen, weil das ja wie eine Baustelle einfach nur ist. Sehe ich schon so, oh, aus der Wohnung, führen Fußspuren raus.
Aus dieser leeren Wohnung.
Aus dieser leeren Wohnung. Da gucke ich auch so in die leere Wohnung rein. Auch alles voll Frankfurt und sonst was.
Ach,
ja.
Du Scheiße.
Jetzt pass auf. Man muss dazu sagen, also ich sag mal nicht den Namen, ja. Sagen wir mal, unsere Hausverwaltung heißt Klein. Ja? Mhm. Hausverwaltung Klein. Ja? Mhm. Und jetzt könnte
Kurz
man ja noch
klein,
sagen,
ja.
Naja gut, also Ultras Frankfurt. Frankfurt hat viele Fans. Das kann ja theoretisch jeder gewesen sein.
Natürlich, das kann auch der Herr Hase gewesen sein.
Könnte auch, ja? Der mag doch auch Graffiti. Ja?
Der arbeitet doch sogar in Frankfurt.
Eben, ja. stand dann aber auch noch in zunehmendem Maße, je weiter es nach oben geht, fuck klein, auch an der Wand.
Ah, nein! Ach du Scheiße!
Und jetzt pass auf, jetzt könnte man da ja auch noch sagen, das beweist ja alles noch gar nichts. Ich erwähnte ja schon die staubigen Böden und dann saßst du, und da musste ich halt auch schon lachen, dann saßst du halt auch wirklich, wie aus der Wohnung so Fußspuren rausgehen, die Treppe hochgehen in und wirklich, wirklich an zwei dreckigen Schuhen, die vor der Wohnung stehen, endet das Ganze dann. Und wirklich der ganze Hausflur ist voll. Weißt du, wo nix ist? Bei ihm oben. Ja, da hat er dann gesagt, nee, komm, nicht da scheißen, wo man ist.
Ja.
Und es ist halt so sinnlos einfach nur, weil ich verstehe, dass Taggen, ne, das kannst du nicht nachvollziehen, wenn du das nicht selbst irgendwie auch machst. Das macht schon echt richtig Bock. Aber in deinem Hausflur, wo du wohnst, bist du bescheuert oder was? Ja. Und jetzt, ne, natürlich, ne, ich mach dann da nichts, aber hier Nachbarn haben dann auch schon die Polizei gerufen und die haben dann auch so, dann nehmen wir mal die Ermittlungen auf und sind dann auch so den Fußspuren nachgegangen. Und ich meine, guck mal, wenn es schlecht läuft, ja, dann sagt da jetzt die Hausverwaltung, ach, fuck klein. Ja, ich glaube, fuck klein lässt jetzt mal hier das ganze Treppenhaus neu streichen oder so. Ja. Und da bist du ja dann hier historische Türen und so.
Ach du Scheiße, ja. Mein Gott.
Ja, das kann halt richtig übel werden. So, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber das als kleiner Exkurs, das wollte ich dir die ganze Zeit schon erzählen.
Ja, irre. Ja, wir waren halt bei den Hinterlassenschaften von Hunden und die da in Barcelona gar nicht stattfinden. Ja. Ne?
Zurück zu den schönen Dingen des Lebens in Barcelona.
Barcelona ist eine Reise wert. Ist eine wunderschöne Stadt am Meer, hat einen Stadtstrand und dort gibt es auch wirklich tolle Locations, in denen man feiern kann.
Okay.
Und es gibt ganz viele hochklassige Restaurants. Schön immer das, dass es Tapas gibt. Tapas ursprünglich aus Granada. Damals wurde das erfunden, zu einem Bier noch was Kleines, ein kleines Häppchen dazu.
Ja.
Und jede Kneipe hat halt ein anderes Häppchen. Und so entstanden halt die Tapas. Und jetzt ich war in verschiedenen Tapas-Bars. Ich war im Carpe Diem, das war so eine Lounge. Ich war im Guts, das ist bei der La Rambla, Richtung Süden, einmal rechts ab und dann nochmal links. Wirklich sehr gute Tapas. Sag mal so, es waren Guts wie Cats mit einem G und die ganze Haus, ich kann es auch mal eine Insta-Story machen, das ganze Haus ist auch mit Katzen irgendwie dekoriert, also
süß.
Mit gezeichneten. Dann war ich an einem Abend im Publico, ist eine absolute High-Class-Empfehlung. Ein Restaurant geführt von einem jungen Mann, solche Typen gibt es in Deutschland nicht, von dieser Sorte.
Erzähl.
Ein attraktiver junger Mann, vielleicht Ende 20, Anfang 30, der diesen Laden führt mit einer Exzellenz, die ich wirklich nicht erlebe in Deutschland.
Und sieht er dann auch so exzellent aus oder so ein bisschen verträumt?
Er sieht exzellent aus. Er sieht aus wie ein Topmodel.
Okay.
Aber ohne die Arroganz eines Topmodels. Wirklich. Und seine ganzen Kellner, waren alles Männer, hatten alle Jacken an, die sahen aus wie aus dem Traumschiff.
Ach was.
Dann Frontcooking, auch ganz toll. Dann hatten wir Folgendes, wir waren ein paar Leute und dann sagte der, also wir waren so 16 Leute, sag ich jetzt mal, ne? Und dann sagte er, entweder jeder von uns nimmt sich jetzt 2, 3 Tapas und man stellt die auf den Tisch und man teilt, oder er bietet einfach an, der Reihe nach.
Ja.
Und so haben wir es gemacht. Das heißt, er kam immer wieder mit Dingen und ach und hier und ach. Und was total geil ist, sind diese Kroketten aus Ramon. Also das würde man hier gar nicht essen. Kroketten ist ja für mich eigentlich so 70er-Jahre-Beilage.
Ach was, finde ich fantastisch. Top 3 Beilage auf jeden Fall, würde ich sagen. Würde ich sofort bestellen, wenn es das irgendwo gibt.
Die haben aber die auch gefüllt mit einem Schinken, Iberico-Schinken, was auch immer. Und das schmeckt wirklich so gut. Also total toll. Und tolle Weine. Und dann hatten die dann eine riesige, eine riesige Flasche. Wie nennt man solche Flaschen? So ganz riesige Bauchflasche, wo bestimmt 5 bis 10 Liter reingehen.
Ja.
Und da war so eine Flüssigkeit drin. Und er nahm eine große Pipette, steckte die dort rein, saugte das dann irgendwie, ich weiß nicht wie, an, hob das raus.
Unter Druck.
Unter Druck. So wie man es halt als Kranken... Frauenarzthelferin kennt oder sowas, wenn man Blut abnimmt und macht dann hier so die Nummer. Und das ließ er dann in ein Glas rein. Und das wurde dann auch von uns bestellt, beziehungsweise der brachte dann für jeden eins. Es war so wie Krabbe auf die Hause so dann. Das war eine ganz spezielle katalonische Art eines Sherrys, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ganz, ganz toll, ganz toll.
Ah, ja.
Also das war gut. Das kann ja,
wie war der Name? Publico.
Publico, Publico.
Ja, empfehlen wir.
Ja, was wollte ich noch erzählen? Ah ja, ich war natürlich auch der Kultur wegen da. Und es gibt die Barcelona-Karte. Die kannst du kaufen für einen gewissen Zeitabschnitt. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt 48 Stunden hier, dann kaufst du dir die Barcelona-Karte, kriegst du eine Tourist Information am Plaza de Catalunya. Die hat eigentlich auch sonntags auf, also kannst du eigentlich immer hin. Zahlst einen sehr geringen Betrag, bekommst dafür Metro-Karte. Also kannst Metro, Busse, alles mögliche fahren, also die Öffis, ne?
Ja.
Eintritt in 20 plus Museen der Stadt. Und kannst auch Skip the Lane machen, ne?
Ja, und das ist halt wirklich, wie viel? Costa quanta?
Quanta costa que vale? Yo pienso que he pagado 65 euros. Ich glaube, 65 Euro habe ich bezahlt für 96 Stunden.
Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung.
Ja, also, und das hat einem natürlich auch so ein bisschen den Kick gegeben, diese Museen zu besuchen.
Mobilität, Eintritt, noch was irgendwie, irgendwo noch Vergünstigungen?
Ohne Ende Vergünstigung. Also ich hatte ein riesiges Booklet dabei, wo noch alles drin stand. Das hätte ich aber auch mehrere Stunden studieren müssen, um dahinter alles zu kommen. Aber ich habe mir dann die Museen angeschaut, die es so gibt und die ich gerne besuchen möchte, habe mir die Öffnungszeiten aufgeschrieben. Das hat mich 20 Minuten gekostet, ne, mal ein bisschen mit Köpfchen ranzugehen. Und dann waren wir, und jetzt kommt noch mal mein großer Take.
Mhm.
Museenbesuch in Barcelona versus Museenbesuch in Bonn-Düsseldorf.
So, jetzt kriegen sie es wieder. Die haben gedacht, mit einem Aufwasch wäre es erledigt.
Pass auf. Nee.
Ja? Also. Jetzt werdet ihr hier mit der ganzen Welt verglichen.
Picasso lebte gerne auch in Barcelona, ne? War eine große Stadt für ihn. Ja. Und er hat dann dort einem Freund ganz viel vermacht, ganz viele Zeichnungen, ganz viele Arbeiten, und die werden ausgestellt im Picasso-Museum. Das Picasso-Museum ist in einem wunderschönen Teil nahe des gotischen Viertels in Barcelona, nahe des Meers. Sehr malerisch, sehr pittoresk. Viele Plätze erinnern mich an Venedig, so vom Ambiente her. Und dann gehst du eine Straße lang und der ist, also da sind in Frankreich, würde man sagen, Boulangerie, eine neben der anderen, Patisserie. Mhm. So geile, leckere Dinge. Eins habe ich in der Insta-Story letzte Woche gehabt,
ja,
für die letzte Folge. Weißt du, du guckst hier und denkst so, oh Gott, ich traue meinen Augen nicht, was für geiles Zeug gibt's denn hier. Mhm. Ne? Aber eine Bäckerei, schöner als die andere, alle nebeneinander. Sehr viele inhabergeführte kleine Geschäftchen und sowas. Richtig toll.
Ja.
So, und dann gehst du in eine Gasse runter und irgendwann merkst du, ach, hier links fängt ja schon das Picasso-Museum an. Das zieht sich so ein bisschen durch mehrere Gebäude, und dann links kannst du zuschlagen, Entrada. So, jetzt hatten wir ja die Barcelona-Card, das war unser Trick, weil wir konnten Skip the Line machen. Andere, die kamen, denen wurde gesagt, Entschuldigung, es ist jetzt 10 Uhr, aber es ist so voll, sie können jetzt erst wieder um 13.45 Uhr hier rein.
Mhm.
Da mussten die gehen.
Ja.
Aber wir waren da, wir hatten die Barcelona-Card.
Si, si.
So, und dann sind wir halt durch dieses Museum. Und wenn wir gedacht haben, dass wir irgendwie einen ruhigen Moment, einen meditativen Moment im Picasso-Museum hätten, dann von wegen, es war bumsvoll.
Ach was.
Und es gab auch, also das waren alten Gemäuern, alte Gebäude, ganz viele Zimmerchen. Manche waren Dead End Street, manche führten irgendwo hin weiter. Und geholfen haben da nicht Schilder, sondern junge Frauen, die da standen, wie ein Straßenkreuzungsverkehrswart, die gesagt haben, und hier lang, und hier lang.
Und dabei toll aussahen.
Und dabei sich toll auch
gefreut
aussahen.
Und sich gefreut haben, toll auszusehen.
Genau, ne? Genau, auch das muss ich sagen. Alle haben eine gute Laune, auch in den Zügen, in denen wir waren. Alle sind gut drauf. Und und dann haben wir uns die Picasso-Sachen angeschaut, und da ist es mir nochmal aufgefallen. Ich habe auch eine Insta-Story extra dafür gemacht. Ich habe an euch gedacht, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer des Brezzatura-Podcasts. Ich habe mich einfach mal im Kreis gedreht im Picasso-Museum, um zu zeigen, was in Museen möglich ist an jungen Menschen, wie man junge Menschen auch an die Kunst führt und wie Kunst eben kein Raum ist, in dem man einsam steht und überwacht wird eins zu eins, sondern wie es einfach ein Raum ist, wo man Kreativität sieht, spürt und inspiriert wird.
Mhm.
Da waren halt ganz viele junge Menschen, Kinder, die da frei laufen können. Es ist keine offensichtliche Aufsichtsperson, und es sind Picassos. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Künstler, den keiner kennt, weil der irgendwann im Odenwald noch 1843 mal irgendwo eine gute Zeit hatte. Nee, es ist Picasso. Und da ist einfach eine gute Zeit. Die jungen Menschen haben eine gute Zeit, alle hatten eine gute Zeit. So, und dann natürlich immer wieder gern gesehen, Exit through the Gift Shop. Und das, da gab es eine Sache, da muss ich echt, das war echt so von wegen Willkommen im Kapitalismus, ein Kulturbeutel, ne? Und da drauf das Bild von Guernica.
Ja.
Guernica war ja das Dorf, was total zerstört wurde. Und was er gemalt hat, ist in Madrid, wird es ausgestellt, habe ich auch schon gesehen.
Ganz berühmtes Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Mhm.
Genau, ich bin extra nach Madrid, damals mit der Bettina, damit wir dieses Guernica uns dann angeschaut haben. Und das ist halt hier, dieses Mahnmal des Krieges ist dann auf irgendeinem Kulturbeutel draufgedruckt. Also fand ich echt so ein bisschen zynisch. Ne?
Das kennt man.
Ja, ja, und das war Picasso-Museum. Andern Tags war ich im Museum für moderne Kunst. Das ist ein unfassbar toller architektonischer Bau. Dort war eine Ausstellung von Daniel Stegmann, der viel mit Natur verbindet. Also der findet ganz viele Dinge im Wald und inszeniert die dann irgendwie. Das war wirklich auch sehr beeindruckend. So, und dann letzten Samstag in Düsseldorf. Ich besuchte drei Ausstellungen.
Mhm.
Ich war zunächst im K20 und schaute mir an, Hilma af Klint und Wassily Kandinsky. Eine neue Ausstellung, seit Mitte März geht die los. Ich bin dummerweise, weil ich nicht ins Netz geguckt habe, zu K21 gefahren, war total froh, dass ich einen Parkplatz gefunden hatte. Weil Samstagmittag war ganz schön viel los in Düsseldorf, muss ich sagen.
Ja, klar.
Hab einen Parkplatz gefunden, sagte mir der Typ, ach nein, da sind Sie aber falsch. Das K20, das ist die Ausstellung ist im K20. Und ich so, oh nein. 2 Kilometer, ne, durch die Stadt. Mhm. Und ich so, was habe ich am Parkplatz, ne?
Ist halt nicht Paris, ne?
Ja, und es war schon 16 Uhr und ich wusste, die um 18 Uhr machen die zu und ich habe jetzt noch, ne, ich hatte noch was vor, so. Okay, nochmal ins Auto, genau, und da sagt er, es ist so viel los, es ist so eine Schlange dort. Mhm. Ich gebe Ihnen jetzt schon mal die Tickets und dass Sie da reinkommen und ich sage Ihnen ehrlich, wenn Sie sich nicht in die Schlange stellen wollen, Sie können dann anderen Tags auch noch hin, ne? Okay.
Mhm. Ich sage Ihnen ehrlich, Skip the Line ist hier nicht.
Und er rief dann an und da hebte keiner ab und dann sagte er, tja, es ist so viel los, die gehen noch nicht mal ins Telefon.
Noch
ne?
nicht mal mehr das.
Kann sein, dass sie eine Stunde in der Schlange stehen, ne? Ich, um Gottes Willen. Also ich war mit zwei jungen Menschen unterwegs und habe dann denen schon mal gesagt, pass mal auf hier, bevor ich einen Parkplatz habe, ich schmeiß euch hier schon mal raus, geht ihr schon mal in die Schlange, hier habt ihr die Tickets, ich komme nach, ne? Und dann direkt eine WhatsApp, hier ist kein Mensch an der Schlange, ne? Wir sind schon
die
drin.
Sind schon alle nach Hause gegangen, deshalb geht hier niemand ans Telefon. Ich rufe dich gerade von dem Telefon an, wo wir eben angerufen haben.
Ja, und dann war ich in dieser Ausstellung, ne? Ich fand es sehr, sehr interessant. Hast du von Hilma af Klint jemals gehört?
Nein, sagt mir jetzt nichts.
Ja, sagte mir auch nichts und lustigerweise wusste ich, dass ich am Samstag in diese Ausstellung gehe.
Oder auch vom Blauen Reiter irgendwie?
Nee, Wassily Kandinsky ist vom Blauen Reiter.
Ja, ja, genau, aber hätte ja sein können.
Hilma af Klint kannte ich nicht. Ich kannte Gustav Klimt, aber Hilma af Klint kannte ich nicht. Lustigerweise, weil ich den Namen schon wusste, weil ich wusste, dass ich Samstag in die Ausstellung gehen werde, fiel mir auf, im Museum für moderne Kunst in Barcelona, da gab es Literatur von ihr.
Ja.
Dann habe ich gedacht, ach guck mal, siehst du, in Barcelona kennt man sie also auch. Also das
ach,
ist eine
doch, warte. Eine schwedische Künstlerin.
Ganz
oder
genau.
So. Es ist,
eine schwedische. Ja, doch. Und total freaky.
Und wirklich auch so eigentlich die erste Expressionistin oder sowas irgendwie. Also die hat so, die halt dann einfach nicht so outgoing war mit dem, was sie so macht. Ne?
Die hat ihr Ding gemacht, also 1800 irgendwas geboren, hat lange mit ihrer Mutter zusammengelebt, als sie dann auch erblindete, hat die also bis zu ihrem Tode gepflegt und hat nie irgendwie groß ausgestellt, also nie in üblichen Räumen, sondern immer so in so Nicht-Kunsträumen und hatte so ein Frauenzirkel, mit dem sie agiert hat, das waren dann die 5 erstmal, dann waren es am Ende 13 und die hatten alle untereinander Liebschaften, ne? Also waren lesbische Künstlerinnen sozusagen.
Ja, klar,
und sie hat ihre ganze Kunst nie signiert, weil sie sagte, das ist Teil des Universums. Sie empfängt quasi Inspiration aus dem Universum und das Universum hat quasi mitgeschrieben. Also dieses göttliche, spirituelle hat die in ihre Arbeit mit aufgenommen. Und interessanterweise sind halt viele Dinge von Kandinsky und von ihr ähnlich in diese ganzen Kreise. Ich finde, sie hat sehr viele Sachen gezeichnet, die aussehen wie Eizellen oder wie Hodensäcke und auch für dieses Runde und so. Das fand ich sehr interessant. So, und dann war eine kleine Führung und da erzählte eine Frau davon, da war so eine Vitrine, da waren so verschiedene Zeichnungen drin und sie erzählte von der Kunst der Geisteskranken. Mhm. Also das nannte man auch so, das war ein eigenes Genre sozusagen.
Oh.
Und sie war so, hat so 6, 7 Leuten davon erzählt und ich stand dann halt auch dabei und hörte zu. Und dann meinte sie auch, es gibt auch Ärzte in der Schweiz, die ein Faible dafür haben, solche Kunst zu kaufen. Also die suchen auch wirklich ganz gezielt Kunst
aber
der Geisteskranken.
Sind wirklich nur Ärzte in der Schweiz. Schweizer Ärzte haben, ist der größte Absatzmarkt.
Guckt auf Disney Plus A Cure for Wellness, ihr wisst warum. Dann sagten sie, oh, und jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Ne? Da gingen die so ein bisschen weg und ich bewegte mich langsam in Richtung dieser Gruppe, weil ich das ganz interessant fand, was sie erzählt. Und dann ging diese Frau aber zu einer anderen Frau, die da stand, und flüsterte der was zu. Und diese Frau ging dann in die entgegengesetzte Richtung. Da dachte ich so, Moment. Und bin dann zu dieser Frau hin und habe gesagt, Entschuldigung, was hat Ihnen denn gerade die Führerin, was hat die Ihnen denn gesagt?
Die hat Ihnen gesagt, da hinten ist so eine Blonde, die gehört nicht zur Gruppe.
Nein, sie hat gesagt, das ist eine private Führung, ich soll bitte weggehen. Da habe ich gesagt, das ist nicht Ihr Ernst. Sagt sie, doch. Da habe ich gesagt, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann sagt sie, ja, ich würde es ja verstehen, wenn wir zwei uns jetzt laut unterhalten, während die ihre Führung macht, dass sie sagt, können Sie bitte ein bisschen leiser sein. Aber sagt sie, ich stehe halt da, ich halte mir ja nicht die Ohren zu, dann hört man da halt hin, da ist das halt interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, sage ich, und am Ende ist es vielleicht so interessant, dass wir alle zuhören und am Ende kriegst du von jedem von uns noch einen Zehner zugesteckt. Ich meine, was ist denn ihr Problem? Ja, dass sie uns dann alle wegschreit, wir dürfen nicht zuhören, wir müssen weggehen. Ey, ich habe Eintritt bezahlt, ich will mir die Sachen halt auch anschauen, ne? Ganz schräg.
Ja, und die Ohren kann man halt eben nicht einfach zumachen, eben. So, ja. Und sie erzählt es ja so oder so. Sie hat ja gar nicht mehr
Aufwand. So laut, dass es jeder mitbekommen hat auch, ne?
Ja, sie hat ja gar nicht mehr Aufwand. Unmöglich.
Eben, also ich war richtig so, oh mein Gott, ja, so richtig so, oh, das ist so deutsch.
Währenddessen hat in Barcelona irgend so eine Frau, die da die Führung macht, ja, ein sexy, eng anliegendes Kleid an, ein Kind auf den Schultern, ja, und spielt noch Gitarre dabei oder sowas.
Ja, genau. Ja, ne?
Und ein Lächeln im Gesicht. Und ein Lächeln im Gesicht vor allen Dingen. Und weißt du, wer auch ein Lächeln im Gesicht hat? Alle Leute, die sich das da angucken, weil das nämlich Spaß machen soll, ja. Deshalb guckt man sich solche Sachen an. Nicht, damit man irgendwie bedächtig wird und schlechte Laune kriegt.
Ja, und dann war es so, dann ging ich in den nächsten großen Raum, es war ein wahnsinnig großer Raum, es waren, glaube ich, 12 Gemälde von Hilma af Klint, das waren ihre größten, die sie je gemalt hat, sehr beeindruckend. Oh. In diesem Moment ruft mich Inga an, weil ich hatte mich mit ihr verabredet, sie war aber noch vorher beim Sport und wollte dazustoßen. Jetzt hatte ich ihr die ganze Zeit meinen Live-Standort geschickt und jetzt wollte sie halt erfragen, wie sieht's denn aus, soll ich noch reinkommen oder wollen wir schon rüber in die andere Kunsthalle, ne? Und dann habe ich abgehoben, ne? Und sag, hallo Inge, sagst du, ich stehe vor der Tür, wie sieht's denn aus? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe schon fast 80% gesehen, ich komme eigentlich, und in dem Moment kommt ein Wächter auf mich zu.
Ja.
Schnurstracks mit, fixiert meine Augen und kommt gerade auf mich zugelaufen. Ich sage, Inga, es kommt einer auf mich zu. Ich glaube, er schlägt mich. Ich glaube. Und dann kam er vor mir und gesagt, hören Sie sofort auf zu telefonieren.
Hören jetzt sofort auf zu telefonieren.
Dann habe ich gesagt, ich telefoniere gerade mit meiner Freundin, die ist vorne im Foyer, die überlegt, ob sie noch reinkommen soll.
Das ist einfach auf Spanisch. Hier, die einfach die Anmoderation machen oder so. Ja, ne? Und ich dann, wenn er dich anfasst, lässt sich so auf den Boden fallen und rufst,
Herzinfarkt. Ja, und dann hat er sich so abgedreht, ne? Und ich habe dann aufgelegt und dann war ich so pissed, ne? Mhm. Also sowas macht mich ja richtig fertig, ne? Da bin ich richtig schlecht gelaunt. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, ne? Und habe gesagt, Entschuldigung, jetzt würde ich Sie doch mal was fragen. Ist es, weil ich telefoniere, oder ist es eine Lautstärke? Ich habe doch gar nicht laut gesprochen. Ich habe doch genauso laut gesprochen, wie wir zwei jetzt sprechen. Ja. Sagt er, ja, also wenn einer ein Telefon rausnimmt, da ist es schon mal passiert, dass alle anderen auch ein Telefon rausnehmen.
Fangen alle an, dann fällt mir auf einmal auch ein. Ach stimmt, ich wollte ja auch telefonieren.
Oh. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, sag ich, da steht meine Freundin, ne? Und ich heb ab. Ich komme hierher. Da vorne ist eine Frau, die macht eine Führung. Und das hört sich ganz interessant an, was sie sagt. Und dann sagt die den Leuten, bitte gehen Sie weiter, Sie dürfen hier nicht zuhören. Sag ich, da war ich ja schon ein bisschen genervt. Dann stelle ich mir meine Freundin, ruft an, ob sie sagt, dann kommen Sie auf mich zu, sagen, ich darf nicht telefonieren. Sag ich, da bin ich ja nochmal genervt. Sag ich, ich atme jetzt hier ein und ich atme hier aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und dann hat er dann gelacht, ne? Und so, dann so, nein, alles in Ordnung und so, ne? Also es war ihm dann selber unangenehm.
Ja, ich komme gerade aus Barcelona, ja? Da tanzen die Menschen Tango auf der Straße.
Ja, also, wie gesagt, es war so richtig, es war so... So richtig in your face, dieser totale Unterschied zwischen der Art, mit Kunst umzugehen in anderen Ländern und in Deutschland. Also, wie gesagt, nochmal festhalten, dass es im Kunstmuseum Bonn so ist, dass in jeder dieser 23 Räume gibt es in jedem dieser Räume einen Aufpasser, eine Aufpasserin. Und die passen sehr aktiv auf. Die sind hinterher. Also nicht, dass du irgendwie was tust oder in die Hände klatschst oder sowas, was nicht in den Statuten steht, ne? Oder einen Stift rausholst aus deiner Tasche. Das geht ja gar nicht.
Ich weiß.
Also, das ist, absolut unmöglich.
Also es geht eigentlich gar nichts. Ja? Zuhören verboten. Ne? Reden verboten.
Hände hinter den Rücken und den Kopf ein bisschen vorstrecken und ein bisschen rumnicken. Das ist okay. Ja. Das geht noch. Ne?
Und dann gucken, aber nicht starren.
nicht zu lange stehen, das ist schon auch wieder auffällig. So, und dann will ich noch eine Empfehlung machen, die ist vielleicht so total, das ist wie zu sagen, in Paris geht man zum Eiffelturm, das ist ein imposantes Gebäude. Ich war nicht bei La Sagrada Familia, das habe ich mir für ein andermal aufgehoben.
Ach, wird's das häufiger geben? Jasmina de Barcelona?
I'll be back, muss ich sagen. Wirklich, es war wirklich so schön, ich möchte da auch nochmal hin. Es gibt La Rambla, das ist die eine der bekanntesten Straßen der Stadt.
Ja.
Und von rechts links ab, auch super interessante Straßen. Und einmal rechts davon ab gibt es La Boqueria. Ist ein Markt, benannt nach dem heiligen Josef de La Boqueria. Mhm. Und das ist einer der ältesten Märkte von ganz Europa. Also man sagt, er ist 1836 gegründet, aber man findet Quellen, die gehen zurück bis ins Mittelalter. Das ist eine sehr große Markthalle. Und es ist nicht so, dass du halt da offene Schweinehälften oder sowas siehst, sondern das ist eigentlich alles schon zubereitet, mundgerecht.
Ah, ja.
Und die Tauben fliegen dir quasi direkt in den Mund.
Das mögen wir.
Wunderschön angerichtet. Hier Austern, hier kleine Sandwiches. Also ist auch so, wie man sie angerichtet noch nie kennt. Also bei uns beim Metzger gibt es sowas in der Art nicht. Ne?
Mhm.
Viel Fisch, viel Fleisch, aber auch andere Sachen, viele Früchte. Ein ganzer Stand nur aus Pilzen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Pilze gibt auf der Welt.
Mhm.
Dann Smoothies. Schokolade. Also Schokolade aus Dingen, wo du nicht wusstest, dass du Schokolade daraus machen kannst.
Ja, klingt toll.
Herrlich. Und alles zum Probieren. Und ach Gott, also es war wirklich ein großes Fest. Also der Markt soll eine große Rolle spielen in den sozialen Zusammenhängen dort. Natürlich zieht es auch ohne Ende Touris an. Ne?
Ja, ja.
Und bestimmt auch Pique Pockets. Ne? Ja,
ja,
wollte ich gerade sagen.
Das hat man ja auch schon häufig über Barcelona gehört. Die gute Laune hat auch eine Schattenseite.
Ja, ja, aber ich meine, wenn man ein bisschen aufpasst. Und ich bin ja ein Großstadtgewächs, also mittlerweile.
Ich denk mir, dass auch tatsächlich immer. Also ja, wenn du halt dein Portemonnaie hinten als Typ in der Gesäßtasche hast.
Ja, oder dein Handy da rumflackert, ne?
Ja.
Und dann habe ich ein Pärchen gesehen auf der La Rambla. Er einen fetten Rucksack auf dem Rücken, ne?
Mhm.
Und sie steht dann auch so rum. Also da schrie es wirklich so. Guckt mal hier, ne? Hier gibt's was zu holen, ne? Also das verstehe ich dann auch nicht, ne? Naja, auf jeden Fall, es war eine tolle Reise. Ich habe viel gesehen, viel erlebt und ich möchte es nicht missen und ich möchte auf jeden Fall wieder nach Barcelona.
Ja, das klingt klasse. Ja. Mhm. Eben, ich würde jetzt hier auch gar nicht versuchen. Das war jetzt einfach mal das Travel-Abenteuer Jasmin Klein. Ja.
Ich habe auch mal was erlebt. Ich
finde es super. Zugfahrt würdest du auch empfehlen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Ja, ja, ja. Nur auf der Rückfahrt war es dann so, da war der Aufenthalt in Paris nur 1,5 Stunden und dann dachten wir erst, ach, wir gehen noch kurz in die Teestube und dann erst. Und dann dachte ich, ach komm, lass uns lieber erst zum Gare du Nord fahren.
Also habt ihr da schon so gedacht, so komm, wir gehen noch kurz in unsere Teestube?
Ja, und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, ach nee, komm, lass uns schon mal hinfahren, dann sind wir schon mal dort, weil nicht, dass es uns passiert wie im André. Ne? Wir müssen ja zeitig da sein. Und dann ist Folgendes passiert.
Hätte ich euch aber ein gutes Lokal empfehlen können, um die Ecke direkt.
Ja. Und da ist es halt so, dass wir wirklich aus Gare du Lyon rauskamen, haben uns ein Uber geholt, sind zu Gare du Nord gefahren und waren zeitig, also wirklich fast auf den Punkt da, weil Freitag um 16.30 Uhr ist auch in Paris Rush Hour und da fährst du mit dem Uber die 4,5 Kilometer in 1,5 Stunden.
Ja, ne? Das kommt
just
hin.
Saying. So, dann habe ich mir natürlich jetzt ein Lied rausgesucht für unsere Goldstandardliste.
Ja, natürlich.
Das ist von Yves Montand, ein französischer Sänger und Schauspieler, der eigentlich aus Italien kam und der hat eine ganz tiefe, schöne Stimme, also schön bassig und der hat 1950 oder in 50er Jahren eine Version eines ganz tollen Liedes aufgenommen. Dieses Lied ist ganz berühmt für Paris, es heißt Sous le ciel de Paris, 1951 komponiert von Hubert Giraud und Jean Tréjac für den Film Sous le ciel de Paris. So, und er hat es halt auch gesungen, der Yves Montand, und das ist halt der bekannteste Interpret dieses Songs. Kennst du auch? Sous le ciel de Paris, da, 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 da. Da geht's um die täglichen Szenen in Paris, von den Ufern der Seine bis zu den belebten Straßencafés, ein Hommage an die Stadt Paris, an die Schönheit und die Atmosphäre. Und das passt natürlich, weil mein 1,5-stündiger Spaziergang durch Paris war natürlich auch beeindruckend und ich hatte nicht das Paris-Syndrom, ne, dass ich sofort tot umgefallen bin, weil es nicht so geil war, wie ich mir gedacht habe. Aber es war einfach eine schöne Flaniermeile da von dem einen Bahnhof zum anderen. Und,
ja, finde ich, konnte man toll mit dir zusammen miterleben. Paris schön und gut, Italien natürlich auch toll. Ne? Und das ist mein Song für die Goldstandard-Playlist. Es ist eine weibliche Sängerin mit dem Namen Mina. Ne? Also nicht Nina, sondern Mina. Und der Song heißt Il Cielo in una Stanza. Und den habe ich gehört, einer Serie auf Netflix, kam vor 2 Wochen raus, wurde auch groß angekündigt. Ich hatte auch gewisse Erwartungen, die ehrlich gesagt nicht so eingehalten worden sind. Ich habe dann auch nach der 3. Folge abgebrochen. Es ist ja immer schon eine bewusste künstlerische Entscheidung. Ist jetzt auch gut, ich rede jetzt wesentlich länger über diese Serie als über den Song. Aber der lief da halt einfach nur im Hintergrund. Das war ein sehr schöner Moment. Spielt auch in Italien. Die Serie heißt Ripley und ist einfach die Verserichung des Patricia Highsmith-Romans, der talentierte Mr. Ripley, der aber ehrlich gesagt einfach schon fantastisch verfilmt wurde.
Reicht
und,
schon, ne?
Jude Law und Matt Damon und Gwyneth Paltrow und Philip Seymour Hoffman.
Und das ist ja so auch in dieser Zeit, du musst es ja gar nicht in die Netzzeit transportieren.
Eben,
ne?
eben. Ja, also es ist die Serie, man kann es gucken, es ist jetzt nicht prinzipiell verkehrt. Aber ich hatte dann kurz vorher mit meiner Herzdame der talentierte Mr. Ripley geguckt und dann stinkt der natürlich wahnsinnig ab.
Ja.
Also das war nichts. Ist dann auch, ich finde es auch immer ein bisschen prätentiös, wenn man jetzt so bewusst in Schwarz-Weiß, weißt du?
Ach so, der ist bewusst in Schwarz-Weiß. Ja.
Und das ist, ich weiß schon, man kann es dann auch als Stilmittel einsetzen, aber genau, ich finde auch, es ist dann immer schon so ein bisschen sehr in your face. So
ich will was Besonderes.
Ihnen fällt schon auch auf. Ne? Wo jetzt zum Beispiel der sehr, sehr empfehlenswerte Film, den können wir eigentlich auch auf die Letterboxd-Playlist packen, Francis H. Ein sehr, sehr empfehlenswerter Film aus dem sogenannten Bereich Mumblecore. Das war irgendwie mal so eine Filmströmung, die aufkam, junge Filmemacher, die dann halt eben nicht so das Hochglanz-Equipment hatten, um da immer irgendwie die brillante Sprache aufzunehmen. Aber dadurch ist es halt eben sehr, sehr nahbar mit, wie heißt sie denn, die jetzt Barbie auch inszeniert hat. Da ist sie noch als Schauspielerin.
Once Upon a Time Hollywood mitgemacht hat.
Nicht Margot Robbie. Okay.
Ach so, ja, nicht Margot Robbie. Okay, gut.
Dann nee. Die Regisseurin von Barbie.
Ach so, ja, diese junge Engländerin, ne?
Ja, ich komme jetzt aber auch gerade überhaupt nicht auf den Namen.
Ich komme gerade nicht auf sie drauf.
Also ein toller Song, der da läuft. Die Serie Ripley, nicht unbedingt eine Empfehlung. Der talentierte Mr. Ripley, definitive Empfehlung.
Ist, glaube ich, auch auf unserer Liste, wenn ich check's nochmal.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal draufgepackt.
Naja, glaube ich auch. Party-Playlist zu finden auf Google, auf YouTube, Spotify und Apple Music, dank unserem Hörer Julian Dier, der die liebevoll pflegt.
Julian Dier im Übrigen, vor kurzem einfach in Wiesbaden gewesen und schrieb mich dann an und sagte dann so, ja, ich bin jetzt gerade wirklich hier in Wiesbaden in der Innenstadt unterwegs. Ja. Dann habe ich gesagt, ach was, das wusste ich, warum hast du denn nicht mal Bescheid gesagt? Ist am nächsten Tag dann, Julian, gib doch mal Bescheid, ob das geklappt hat, am nächsten Tag mit der Familie dann nach Island geflogen.
Ach ja, der ist in Island, das habe ich gesehen.
Hat er geschafft, ja toll. Ja. Das freut mich, weil er war nicht so ganz sicher, ob das alles dann auch so klappt. Und dann habe ich zu dem gesagt, so, ja dann, ich weiß nicht, ich gehe nachher noch was essen. Da wusste ich noch nicht, dass er mit der ganzen Familie unterwegs ist, das ist ja dann auch ein bisschen stressig.
Dann wolltest du natürlich nicht mit ihm essen
gehen. Dann wollte ich nicht mehr, ja. Habe ich gesagt, ja, wir können ja auch noch eine Pizza essen gehen, wenn du magst. Habe ich gesagt, ach so ein Mist, hätte ich echt mal vorher Bescheid sagen sollen. Ne? Ich hab da gar nicht dran gedacht. Beim nächsten Mal, Julian. Aber hat ihm sehr gut gefallen in Wiesbaden, sagt er.
Naja, schön. Ich habe einen Song genommen für die Party-Playlist von Jill Scott. Und zwar, es gibt eine Serie auf Netflix, wo, ich liebe ja Reality-TV und das war ein...
Wer nicht?
Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Ich glaube, die Serie heißt The One That Got Away. Mhm. Also jeder, oder nicht jeder, aber die These ist, du hast jemanden in deiner Vergangenheit, wo du immer wieder in deinem Leben denkst, ich glaube, der wäre es eigentlich gewesen. Und ich habe es damals nicht gerafft. Und diese Show sorgt dafür, dass sie dir diese Leute wieder herholen. Und da gibt es also eine ganze Reihe von jungen oder mittelalten Menschen, die in den Anfang ihrer 30er sind, ne? Und da kommen halt die Echsen. Und dann wird halt geguckt, passt oder passt nicht, ne?
Ja.
Und da ist ein junger Mann, der ist halt sehr verliebt gewesen in den Typen, der dann auch kommt. Und ich glaube da, wenn ich mich recht erinnere, funktioniert es auch ganz gut. Und ich bin dem eine Zeit lang gefolgt, der ist Tänzer. Und der hat zu diesem Song gesungen und getanzt. Und ich wusste gar nicht, ich kannte den Song nicht. Der ist irgendwie schon 2004 erschienen auf dem Album Beautifully Human, Words and Sounds Volume 2. Und zwar ist Jill Scott nicht nur Sängerin, Songwriterin, sondern die macht auch Sprechgesang.
Rap.
Ja, so Spoken Word nannte man das ja, ne? So. Und das ist ein ganz, ganz toller Song, der heißt Living My Life Like It's Golden. Und das ist ein wunderschönes Motto. für viele, die gesagt haben, ne, ich mach nach dem Motto, ich mach's mir jetzt schön. Ne? Ich lebe mein Leben so, als wäre es ein goldenes Leben. Und das klingt gut. Ja, und es ist ein wunderschöner Refrain. Und ja, that's it.
Naja, bei Jasmin gibt's Storytelling und Tiefgründigkeit, bei mir gibt's einfach nur Abfahrt. Die Band heißt City, geschrieben mit 2 i, und der Song heißt Powerplay und der Refrain ist auch einfach nur Powerplay!
Piratensender Powerplay, kennst du das noch?
Ja.
Ja? Mhm. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, ne?
Ja. Ja. Eben, genau. Mhm. Ja. Kenne ich noch. Weil du eben Reality-TV angesprochen hast, möchte ich auch noch eine zumindest um 2 Ecken entfernte Empfehlung zum Thema Reality-TV geben. Ich glaube, näher wird man da von mir auch keine Empfehlung zu bekommen. Es ist aber eine Empfehlung, die ich durch Jasmin Klein erhalten habe. Und zwar ist das ein Podcast von einer Frau, die du sehr, sehr gut kennst oder die du, glaube ich,
persönlich auch auf kenne,
anderen
ja,
Kanälen
ja.
verfolgst. Ach, ihr kennt euch auch persönlich.
Wir kennen es persönlich, ja, ja. Also wir umarmen uns, wenn wir uns sehen. So gut kennen wir uns.
Ja, das freut mich, ja. Die Rede ist von Elena Gruschka. Gruschka mit G, ne?
Ja.
Und die macht mit wechselnder männlicher Begleitung, es ist nicht immer der Heiko Bär, ne?
Ist es immer Heiko Bär? Immer Heiko Bär, ja.
Ach was? Ach ja, warum kommt mir das denn dann jetzt so vor, dass da auch mal andere Leute irgendwie dabei waren? Auf jeden Fall heißt der Podcast, bevor ich mich jetzt noch weiter in irgendwelchen Details verzettel, heißt Mensch mit Ausrufezeichen. Und in diesem Podcast geht es eben auch immer um einen Menschen und dann in meistens 2-, 3- oder 4-teilige Serie geht es dann halt eben einfach um das Leben dieses Menschen. Und sowas finde ich ja durchaus immer interessant. Und wir sind hier natürlich dann in so einem prominenten Bereich unterwegs. Das heißt, wir haben Boris Becker, Dieter Bohlen, Karl Lagerfeld, so hattest du mich ja angeteasert. Da war jetzt für mich nichts Neues dabei, kann ich sagen.
Ja, aber ich finde es ganz interessant, das einfach nochmal so komprimiert zu hören.
Eben, ich habe dann manche Sachen, habe ich dann auch immer nochmal so alleine hier im Zimmer ergänzt und gesagt, na, das war dann... nicht nur der Mantel, da ging es dann. Nein.
Ja, manche Sachen, also interessant finde ich, ist es ja redaktionell aufbereitet auch mit Heiko Bär, aber dennoch gibt es manchmal Details, wo man denkt, nicht so ganz so sauber recherchiert.
Da möchte ich hier gerne noch mal kurz eine kleine Zäsur anfügen.
Eine Schlaumeier-Anekdote dazu.
Aber ich finde, das ist ganz, ganz hervorragend aufbereitet, toll moderiert, kurzweilig zu hören. Vor allen Dingen dann aber halt eben auch, ne, Karl Lagerfeld, das ist ja einfach eine Person, die mich auch, habe ich mal die Biografie gelesen, das heißt, da weiß ich jetzt auch irgendwo genug drüber. Aber jetzt zum Beispiel gerade Meghan Markle oder sowas. Mhm. Ja?
Oder Gina-Lisa Lofing. Ja?
Gina-Lisa Lofing, Sido oder so. Sowas.
Michael Wendler.
Eben, das sind jetzt auch alles so Personen, die mir jetzt so ansonsten nicht so nah sind oder mich so interessieren. Wo es dann aber halt eben auch spannend ist, ich glaube ja sogar tatsächlich, dass man theoretisch über jede Person mindestens eine 2-teilige Serie so machen könnte, weil jeder Mensch irgendwo auch seine spannenden Facetten hat. Auch wenn er nach der Ausbildung bei der Kreissparkasse geblieben ist und dann das Haus neben Eltern gebaut hat oder so. Da gibt es auch genug zu erzählen. Und insofern absolut eine Podcast-Empfehlung, wieder mal aus dem Empfehlungshaushalt Jasmin Klein.
Ja.
Wo man glücklich zusammenlebt seit über 25 Jahren. Ja? Und sich auch in Frankreich mit 2 Koffern im Schlepptau einfach nur denkt, ist das nicht schön, dass wir hier zusammen in Paris sind.
Und auch interessant, ich meine, man lebt ja so mit seinem Partner und denkt sich ja nichts dabei, aber nur mal so, also um es mal zu sagen, weil ich habe ja auch Leute getroffen in Barcelona und da sagte nämlich die eine zu mir, ihr versteht euch richtig gut, ihr zwei, und da sage ich, ja, so sollte es auch sein, ne, aber zum Beispiel, wir streiten uns ja auch gar nicht, ne, also da ist ja nichts.
Ja.
Und es ist überhaupt nicht langweilig, sich nicht zu streiten. Nee, ich brauche das nicht, ne?
Ist es auch nicht. Manche Leute denken irgendwie immer, dass das dann irgendwie das Salz in der Suppe ist und ja, und man muss.
Ja, es gibt auch Persönlichkeiten, die spüren sich nur in der Reibung. Und eben. Da gehöre ich nicht dazu.
Und weißt du was? Es gibt auch einfach ganz schön viele Persönlichkeiten. Bei Männern zum Beispiel ist das so, die denken dann halt eben, eine gute Beziehung ist es, wenn sie immer so ein bisschen latent genervt ist von meinen Arten und ich irgendwie immer so ein bisschen tricksen muss, um mal das zu machen, was ich gerne, ne, wenn ich irgendwie so Sachen mal, ja, hier, jetzt waren wir irgendwie schön essen, so wie du es magst, und dann kann ich ihr das unterjubeln, dass ich am Wochenende mal mit den Jungs zum Fußball
jetzt
darf.
Jetzt habe ich einen Bonuspunkt mir erarbeitet. Ja,
die irgendwie denken, dass eine Beziehung so funktioniert, ist dann meistens ja irgendwie so, weil man es im Elternhaus so vorgelebt bekommen hat. Aber ich würde würde jetzt auch sagen, eine gute Beziehung zeichnet nicht aus, dass man die ganze Zeit so umeinander rumtricksen muss oder sich irgendwie die ganze Zeit so ankeifen muss oder sowas.
Ja, oder das immer so, wie heißt es immer so schön, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt, ne?
Ja, sowas.
Ja, aber wobei ich das ja wirklich auch sehr lustig finde, diesen Spruch. Ja, mit diesen Worten möchte ich diesen heutigen Podcast schließen, André.
Eben, ich sag adios.
Adios, amigos. Hasta luego.
Hasta la vista.
Baby.
Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, würden sich André und Jasmine riesig freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt. Erzählt euren Freunden, eurer Familie und euren Urlaubsbekanntschaften vom Podcast. Vergesst auch nicht, ihm auf eurer bevorzugten Plattform zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, hinterlasst bitte eine Bewertung. Das hilft enorm, mehr Menschen zu erreichen und die Sterzatura-Community zu vergrößern. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Mal wieder bei Sprezzatura begrüßen zu dürfen. Bis dahin, genießt die Stunden und tschüss.